Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe.
Die Menschheit braucht ja Fortschritt, wie wir wissen.
Aha.
Und Fortschritt braucht oft auch einen gewissen Mut. Ich rede jetzt von dem Fortschritt, wir haben schon über Herakles gesprochen, der über die Grenzen schreitet, den Fortschritt der Entdeckung.
Also meinst du den Fortschritt von der Steinschleuder zur Atombombe oder von der Atombombe zur Steinschleuder?
Den Fortschritt von der Erde zum Mond zum Mars.
Nicht umgekehrt. Weil du letztes Mal.
Ich rede nicht vom Adorno.
Ah, okay, gut.
Nee. Und ich stelle mir das oft so vor in alten Gesellschaften, wenn da irgendwie die, klar, die haben dann irgendwie gemerkt, wäre auch mal ganz cool zu wissen, was ist auf der nächsten Insel oder hinter dem nächsten Berg und sowas.
Ja.
Und da waren viele dann auch bereit, okay, gehen wir mal hin, auch wenn wir das Tal dann auch nicht kennen, könnten ja auch wilde Tiere drin leben, könnte was Gefährliches auf uns warten. Und sobald du irgendwie das noch am Horizont siehst, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, Leute erforschen an der Küste neue Inseln. Dann sind, glaube ich, viele Leute bereit, in ein bekanntes Boot reinzusteigen und zu sagen, ich fahre auf die Insel da hinten. Sobald es aber darum geht, irgendwas, was hinterm Horizont liegt, zu entdecken.
Aber hinterm Horizont geht's weiter.
Ja, da, aber das wusste man ja nicht. Also vielleicht wartet da die Midgard-Schlange oder so.
Da gibt's einen Song doch. Ich glaube, Udo Lindenberg, hinterm Horizont geht's weiter.
Ja, stimmt, ja. Stimmt.
Ja, okay. Ja,
es gibt dann sind, glaube ich, nicht mehr so viele Leute bereit, in ein Boot zu steigen. Oder zum Beispiel auch ein neues Boot zu testen, eine neue Technik. Oder sagen wir mal, eine neue Kunst, die eben noch nicht erprobt ist. Und dann, ich frage mich dann oft, gibt es quasi bei der Menschheit, also ist ein gewisser Prozentsatz der Menschen risikobereiter als andere? Und die, also viele Entdecker sind ja auch verschollen oder lassen auch ihr Leben dabei, dann was Neues zu entdecken. Und braucht quasi die Menschheit einen großen Anteil an so faulen,
Freaks,
ängstlichen Leuten, die lieber auf dem Sofa sitzen, also Couch-Potatoes sind. Und dann halt so, ich sag jetzt einfach mal so 5% an Risikofreudigen, die halt sagen, nee, voll geil, ich mache jetzt irgendeine Extremsportart, ich mache jetzt Wingsuit oder so. Und halt da auch ihr Leben dabei riskieren. Aber bringt es die Menschheit voran?
Also voranbringen finde ich natürlich ein ganz schlimmer Ausdruck.
Ich habe jetzt extra.
Ja, ja, voranbringen ist, wobei es ist. Also erstmal nochmal mit diesen Inseln. Ich glaube, wir hatten es ja schon mal drüber, oder? Dass es gerade beim in Polynesien oder Mikronesien oder wie es heißt, da hinter Neuseeland, da gab es immer drei verschiedene Völker. Ich muss jetzt nochmal, ich habe so ein Buch über Sprachen und da wird das erklärt. Es gibt eben die einen, die immer aus. Die nur an der Küste entlang mit dem Booten, das gibt es ja auch ganz viel, dass man nur, dass man hat ja oft die neue Ländereien quasi bereist oder erkundet mit dem Boot, aber an der Küste entlang. Und dann gab es halt welche, die zu Inseln gefahren sind, dann gab es welche, die sogar losgefahren sind, wenn keine Insel sie gesehen haben. Und tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass manchmal es einen evolutionären Vorteil bringt, wenn man halt so jemand hat. Also wenn man zum Beispiel jetzt weiß, dass da hinten eine Insel gibt und dann bricht der Vulkan aus, ist halt geschickt, wenn man dann schon weiß, wo man hinfahren muss. Und wenn man nicht dann irgendwie sagt, oh Gott, wir können nicht losfahren, und dann war es das halt. Mhm. Also es könnte schon, und dann gibt es noch den Unterschied zwischen, ob es individuell ist ja vielleicht blöd, Draufgänger zu sein, weil das ist ja auch wieder das Komische. Wir wissen jetzt halt, wir kennen halt so ein paar Typen.
Aber vielleicht ist das eine genetische Veranlagung, die manche Menschen einfach haben.
Ja, ich finde es mit dem Gen dann wieder komisch, weil ich würde dann eher so von einer Gruppe als Organismus sprechen, und vielleicht ist eine Gruppe, hat die einen Vorteil gegenüber anderen Gruppen, wenn halt ein Freak dabei ist.
Mhm.
Das, oder vielleicht sagt, von mir, das kann man so irgendwie, ich brauche da Gene nicht.
Weil in sozialen Gruppen gibt es ja auch oft Außenseiter, die werden ja auch oft beschrieben, auch schon in alten Texten.
Vielleicht die braucht man vielleicht schon.
Also, aber jetzt ist die Frage, ist ein Außenseiter dann immer auch einer, der ein Risiko wirklich eingeht? In gewisser Weise ja.
Das ist auch, also das Komische finde ich, ja, das kann ja auch ein Held werden. Dann, ich finde das,
ja.
Also ich finde, man sollte immer dabei noch bedenken, dass wir kennen halt Columbus und Captain Cook und Sir Francis Drake und die ganzen anderen, die halt gescheitert sind, und die kennen wir halt nicht. Also, und dann werden die wie Helden gefeiert. Aber ich habe auch mal so einen Tipp gelesen, man soll mehr auf Friedhöfe gehen quasi, weil wir kennen immer bloß die wenigen, die es geschafft haben. Und dann denken wir, wow, das sind Genies, also auch so bei bei Künstlern, bei Musikern, das sind Genies, dabei hatten die manchmal einfach nur Glück. Die haben dann zur richtigen Zeit den richtigen Schlagzeuger getroffen oder so und ganz viele haben es halt nicht geschafft.
Oder in einer WG gewohnt, Udo Lindenberg und ich glaube Otto war noch drin, oder?
Echt?
Otto Waalkes?
Ich weiß da nichts.
Gibt's da nicht die Geschichte, dass die in Hamburg und ein Dritter war auch noch drin?
Echt, okay. Keine Ahnung.
Ja, das ist dann so wie das Grabmal des unbekannten Seemanns, eben für alle, die bei irgendwelchen Seefahrten ums Leben gekommen sind. Ja, man weiß ja nicht, vielleicht hat sogar mal ein Mensch vor Kolumbus sogar Amerika entdeckt.
Ja, doch, man sagt so. Ja, Erik der Rote wahrscheinlich.
Und vielleicht sogar schon vor dem. Nur wir wissen nichts, weil er nie mehr zurückgekommen ist.
Ja. Ja, nee, aber ich kann mir vorstellen, also ich finde es nur mit diesem Weiterbringen, das hört sich jetzt für mich wieder zu gerichtet an, als das einmal woanders hinbringen und eventuell kann es schon auch dazu führen, dass halt die Menschheit überlebt. Und das ist ja genau das, was ich weiß nicht, ob du darauf jetzt schon anspielen willst. Ich habe auch gar keinen Bock mehr eigentlich. Wir müssen irgendwann mal aufhören, über Elon Musk zu reden. Ich habe gar keinen Bock mehr, über den Typ zu reden.
Okay, dann lassen wir den heute weg.
Ja, das ist ja eigentlich genau das, was der ja denkt. Der denkt ja, dass der Planet eher in den Arsch geht und deswegen müssen wir zum Mars fliegen, um die Menschheit zu retten. Er fühlt sich so als Jesus-Figur. Und das ist halt das, was irgendwie, ja, was ich schwachsinnig finde.
Ja, jetzt redest du über ihn.
Ja.
Ich wollte gar nicht über ihn reden.
Ja, okay, gut. Dann.
Aber dann führt er, also das, was uns weiterbringt, das, was uns Fortschritt bringt, das führt dann zur Freiheit.
Freiheit. Ja, warte kurz, was gibt es jetzt noch für Begriffe? Sag doch bitte schnell was. Wie
kann ich dich
moralisch,
noch
sag doch Moral. Wir brauchen das noch, das ist unsere moralische Pflicht.
Die Freiheit. Das ist sogar moralisch gut, sogar nach Freiheit zu streben.
Gut.
Okay, ich kann es jetzt durch den Mythos erklären.
Ja, okay.
Ich meine, den Mythos kennt ja jeder. Wir sprechen von Ikaros, dessen Vater Daedalus ihm Flügel baut aus Wachs. Und der Sohn Ikaros fliegt mit seinem Vater in den Himmel und der Sohn kommt halt der Sonne zu nahe. Die Flügel schmelzen, was passiert? Er fliegt ins Meer.
Ja.
Also der Mythos ist eigentlich so bekannt.
Ikaros, war es das schon von dem Mythos?
Nein, da fehlt noch ganz viel vorne, da fehlt noch ganz viel hinten und da fehlt ganz viel mittendrin. Ja. Aber so die Grundgeschichte, die kennt man eigentlich, ne?
Ja klar, die kennt jeder tatsächlich.
So, jetzt gleich loslegen mit der Geschichte.
Ich habe gedacht, du hast ja schon erzählt.
Ja, ich kann ja noch mehr erzählen.
Nee, okay, also, erzähl.
Also, was hat es mit Freiheit zu tun? Was hat es mit Fortschritt zu tun? Was hat es mit vielleicht auch Moral zu tun? Ich glaube, da gibt es viele Ansatzpunkte, wenn man sich es ein bisschen genauer anschaut.
Okay, ja, ich finde das, das mit der Moral.
Und mit Mut, mit Risikobereitschaft. Ich glaube, da sind
und
alle.
Dummheit ist ja auch wieder irgendwie nah aneinander vielleicht. Und
warum sind die nicht nachts geflogen, wo die Sonne nicht scheint?
Ja, das habe ich auch schon gedacht. So. Das ist sehr, sehr dumm.
Wir können ja mal anfangen. Daedalus ist ein berühmter Künstler. Er wird als der beste oder größte unter allen Künstlern beschrieben in der Antike. Er ist eine mythische Figur. Den gab es sicherlich nicht in Wirklichkeit. Und er ist ein Erfinder. Er erfindet zum Beispiel für den König Minos von Kreta das sagenumwogene Labyrinth. War wahrscheinlich ein Palast ursprünglich. Es gab zu der Zeit noch keine Paläste oder keine großen Gebäude. Und weil der dann eben mehrere Räume hatte und man das noch nicht kannte, hat man dann gedacht, oh, da kann man sich drin verlaufen. Daher kommt wahrscheinlich dieser Mythos vom Labyrinth, dass das eben den Menschen noch nicht bekannt war, die eben in simplen Hütten gehaust hatten. Und in diesem Labyrinth wird dann der Minotauros eingesperrt.
Woher kommt der eigentlich?
Na, der ist ein Produkt aus der Frau von Minos, der Pasiphae, also der Königin von Kreta, und die hat den mit einem Stier gezeugt.
Ah ja, okay.
Deswegen hat der Minotauros ja einen Stierkopf.
Ah, das ist eigentlich einfach nur so, das ist der unerwünschte Stiefsohn.
Ja, genau, deswegen heißt ja auch steckt Minos drin und Taurus der Stier, also der Stier von Minos.
Okay, ja.
Auf jeden Fall, und dieses Monster muss halt weggesperrt werden ins Labyrinth. Das, was dazwischen passiert, lassen wir jetzt mal weg. Und irgendwann wird das Monster getötet von Theseus, einem Helden aus Athen, über den wir bestimmt auch noch irgendwann reden. Und der kriegt Hilfe von der Königstochter Ariadne mit diesem Faden, dem Ariadne-Faden.
Ah, okay.
Aber die Idee hat sie angeblich von diesem Daedalus, der das Labyrinth ursprünglich gebaut hat.
Okay, ja.
Weil der kennt ja sein Labyrinth und hat dir dann gesagt, nimm den Faden und dann findest du auch wieder raus.
Okay,
auf jeden Fall, Minos ist nicht so erfreut darüber. Und
dass der
Minotaurus getötet wird und seine Tochter Ariadne mit diesem Theseus da abhaut.
Ach, das auch noch, okay.
Genau. Ja, ist ein bisschen lange Vorgeschichte und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Ja, aber und deswegen sagt Minos, Daedalus, das hast du nicht gut gemacht, ich sperre dich jetzt ein. Und zwar, es gibt da verschiedene Varianten, auf Kreta oder eben auch direkt in diesem Labyrinth. Und er vermauert es und deswegen muss Daedalus mit seinem Sohn Ikarus, eine Mutter dazu gibt es nicht, die sind Gefangene jetzt von dem das König
Minos. Eine jungväterliche Geburt dann wahrscheinlich.
Ja, so okay. Zum Beispiel, ja. Ja, okay. Und daraus entsteht die Geschichte. Minos will dann, Minos sperrt die ein und Daedalus will dann eben irgendwann fliehen und erfindet sozusagen die Flügel.
Ja.
Das ist übrigens ganz interessant bei Ovid, der ja viele der Mythen gedichtet hat und durch den auch ganz viele überliefert sind. Der sagt dann, er entsendet seinen Geist in unbekannte Künste. Also auch sehr poetisch beschreibt er das, wie der Daedalus dann eben so ein Erfinder ist. Und dann sagt er, und er erkannte die Natur.
Er erkannte die Natur. Okay.
Das ist jetzt ein bisschen kryptisch.
Ja.
Also da wird dann beschrieben, wie er eben einen Flügel von einem Vogel beobachtet und dann den nachbaut, auch mit den Federn.
Interessant, die, auch wieder
dann eben zusammenfügt.
Was macht er mit seinem Geist? Er sendet ihn
in unbekannte Künste.
Ist ja eigentlich spannend, weil, dass wir dann ja auch wieder haben Wissenschaft und Kunst, als dass es ja irgendwie verwoben ist, dass es nicht so ist, du hast gesagt, er ist ein Künstler. Ich hatte es in Erinnerung, er ist halt irgendwie ein Daniel Düsentrieb-Typ.
Ja, so, also ich glaube, so hätte man ihn eher
in Erinnerung. Und das ist da irgendwie schon ganz auch witzig oder interessant, dass das ja eher früher auch noch
mehr eins war als
mehr
heute,
eins
genau.
War, ja.
Also das Englisch Art, die Kunst, kommt ja von Lateinisch Ars, im Griechischen ist es die Techne, da kommt unsere Technik her und es ist tatsächlich auch für Künstler, die haben halt eine Techne.
Ja, interessant ist auch, dass du...
Ein Musiker ist eigentlich einer, der Techne besitzt.
Ja, genau, und das Interessante ist ja, dass wenn man heutzutage eine wissenschaftliche Arbeit schreibt und man die auf Englisch schreibt, dann fängt man an mit State of the Art. Was ist gerade State of the Art?
Ja.
Also der Status der Kunst gerade.
Oder Bachelor of Arts.
Ja, das gibt's. Ja, nee, aber State of the Art ist gerade so, ich sag erstmal, was denn gerade so bekannt ist zu dem Thema. So, das ist der Stand der Dinge quasi. Und das heißt aber State of the Art, und das mache ich auch in eine wissenschaftliche Abhandlung über Physik.
Ja, also ich glaube, diese strenge Trennung zwischen, wie wir es ja heute haben, Wissenschaft und Kunst, die stammt dann eigentlich erst aus der Neuzeit.
Ja.
Aber okay. Also super interessant, der Daedalus ist also, hat eine Beobachtungsgabe, er erkennt die Natur und baut dann eben mit Wachs, fügt er das zusammen, Flügel für sich und seinen Sohn Ikarus. Wie alt der ist, weiß man gar nicht so genau. Irgendwie, ich würde das schätzen, zwischen 10 und 16 oder so, auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich so jugendlich. Und dann fliegen die beiden und er mahnt ihn noch, kommt der Sonne nicht so nahe. Und während sie dann eben da von Kreta wegfliegen, ist ja auch eine Insel, fliegen sie übers Meer. Und der Junge kriegt eben Gefallen an diesem neuen, dieser neuen Fähigkeit, dieser neuen bewundernden Kunst oder wundersamen Kunst, die ja eigentlich Menschen können ja nicht fliegen, die Menschen gar nicht haben, und wird eben immer wagemutiger und kommt dann auch der Sonne zu nahe, wodurch das Wachs schmilzt und er ins Meer fällt daraufhin. Sie fliegen da gerade über dem Meer. Übrigens ist dieses Meer dann auch nach ihm benannt, die Ikarische See.
Ah, wo ist denn die genau?
Die liegt an der Westküste der heutigen Türkei, also in der Ägäis, gegenüber von Griechenland. Die ist so nördlich von Rhodos und ich glaube, im Norden ist da noch Lemnos, wenn ich es richtig
weiß. Sagt mir gar nichts, Lemnos.
Jetzt, ich kenne mich tatsächlich besser mit den antiken Namen aus, als mit den aktuellen in der Türkei. Ist südlich von Izmir. Also in der Südwest-Türkei.
Ja, ich auch nicht so aus, aber okay, weil es gibt ja noch das ganze Ionische und phrygische Meer, aber das sind eher bei Italien alle. Das ist also wo ganz anders. Okay,
Okay, und der Vater ist dann natürlich dementsprechend betrübt. Und ich glaube, dieser Mythos ist nicht umsonst einer der bekanntesten, weil man da eben ganz viel verschiedene Ansatzpunkte hat.
Ich denk,
und also die Freiheit, deswegen habe ich auch die Freiheit angesprochen, die fliegen ja in die Freiheit, weil die aus der Gefangenschaft entkommen.
Ja. Aber ich denke, nur weil wir jetzt auch letzte Woche über Phaeton gesprochen haben, ist das so ein bisschen ähnlich. Dass auch so ein Jugendlicher irgendwie so ein bisschen über... Aber was ist der Unterschied? Also beim weil du was hast du gerade vom Wort gesagt? Übermut oder was war gerade das Wort, das du gewählt
Übermut
hast?
Übermut und Hybris.
Ja genau, eine Hybris. Und es, eigentlich ist das ja, aber der Mythos wird schon ein bisschen anders interpretiert wie Phaethon. Phaethon ist einfach nur...
Absolut, ja.
Aber warum? Und der Phaethon ist auch nicht so bekannt, der Mythos. Nee. Also warum ist der jetzt noch so viel bekannter?
Also ich glaube, weil Phaethon ist ja der Sohn des Sonnengottes und der verbrennt quasi beinahe die ganze Erde. Also da wäre beinahe die Erde in einem wilden Brand verschwunden. Ach so, okay,
es geht um noch viel mehr wie nur um ihn selber. Und er wird,
ja.
Und der Ikarus, der wird direkt selber bestraft, einfach sofort,
ja.
Und zwar nur er.
Und bringt, sein Vater nicht, genau.
Okay, sein Vater halt indirekt, aber weil er halt traurig ist, aber es ja. ist nicht so, dass er bringt auch nur sich in Gefahr. Er denkt, er ist super toll und eigentlich ist es ja voll dumm, weil der hat ja eigentlich gar nichts davon. Also es ist ja nur Spaß. Es ist ja nicht so, dass er noch irgendwie,
ja.
der kann ja nicht mal jemanden beeindrucken, also, dabei oder
genau,
so.
Genau, die sind eigentlich gerade auf der Flucht.
Und ja, ist ja eh schon gut.
Genau, sie haben natürlich dieses extrem wunderliche Mittel der Flügel erfunden und es hat noch kein Mensch davor gemacht zu fliegen. Aber eigentlich war alles klar und wenn er sich an die Regeln, die sein Vater ihm gesagt hätte, gehalten hätte, dann ja. hätte er auch überlebt.
Okay, kannst du noch mal kurz sagen, was dieses Wort Hybris haben wir jetzt ein paar Mal schon gehört.
Genau.
Ist das bei, steht das dann auch irgendwie bei was weiß ich was, bei Ovid oder nee, nicht bei Ovid?
Nee, da nicht direkt, weil der schreibt ja auf Latein. Also Hybris genau. heißt im Griechischen einfach Übermut, Frevel auch, also in gewisser Weise ein sich nicht korrekt verhalten gegenüber den Göttern oder einer genau. übermächtigen Instanz. Sich nicht an die, sagen wir mal, Regeln des Universums halten zu wollen. Nee, das ist Hybris.
Okay, weil ich hab noch ein bisschen drüber nachgedacht, dass ja, also bei den Griechen ist das ja oft ein großes Thema und wenn dann die Hybris nicht, also wenn man dann, wie nennt man das dann, wenn man in der Hybris handelt oder wenn man,
ja.
dann wird man eigentlich immer danach bestraft.
Ja.
Und zwar von Nemesis.
Beispielsweise, oder von Göttern direkt.
Ja, okay.
Und es kommt auch oft nicht unmittelbar, so wie jetzt bei Ikarus, es kommt auch oft später. Wir hatten es übrigens schon mal bei Poseidon, da hatte ich die Geschichte erzählt, dass der Perserkönig Xerxes in den Perserkriegen, als die Perser nach Griechenland ziehen, das Meer auspeitschen lässt,
ja, genau.
weil seine Brücke vom Meer zerstört wurde in einem Sturm.
Ja, ja.
Und das wurde dann natürlich von den griechischen Geschichtsschreibern später so interpretiert, dass der natürlich im Nachhinein den Feldzug verlieren musste,
okay.
weil er Hybris gegenüber den Göttern gezeigt hatte.
Ja, weil was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn wir das jetzt auf heute übertragen, was sind denn heute die Götter?
Na, ich glaube,
also aus gegenüber unserer heutigen Sicht, gegen das Universum oder was?
Wir sind ja in so einer rationalistischen Gesellschaft mittlerweile, seit der Aufklärung spätestens, dass wir halt das Gefühl haben, wir können die Natur ohnehin unterwerfen. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, es gibt Stürme immer noch, wir kommen noch nicht auf den Mars und so weiter, aber theoretisch sehen wir halt unsere Geschichte linear und denken, naja, der Fortschritt, der technische Fortschritt geht immer weiter in eine Richtung und da werden wir irgendwann sein und irgendwann können wir auch auf andere Sterne fliegen und so weiter. Also ich glaube, wir kennen gar nicht mehr so diesen Begriff der Hybris, weil wir davon überzeugt sind,
dass wir es so arg verinnerlicht haben.
Ja, dass wir so rationalistisch denken, dass wir glauben an diesen technischen Fortschritt und uns gar nicht damit oder gar nicht die Gefahr davor haben oder die Angst davor, dass da irgendwas zurückschlagen könnte. Also
aber dann
bevor die Flugzeuge erfunden wurden, haben ja auch alle gedacht, wie soll das denn sein? Das kann doch nicht sein, dass ein Gerät aus Eisen durch den Himmel fliegt. Das ist ja noch schwerer als ich selber.
Das fand ich auch noch spannend übrigens, weil das ist immer schon so ein Traum vom Fliegen. Also Leonardo da Vinci hat das ja auch so, diese Flugmaschinen. Irgendwie wollen das die Menschen schon immer. Und,
ja.
das ist ja dann wahrscheinlich so eine der ältesten Aufzeichnungen.
Und vielleicht die Hoffnung auf Freiheit.
Die Hoffnung auf... da ist auch neulich doch dieser Typ gestorben. Wie hieß er nochmal? Der den Stratosphärensprung da gemacht hat.
Der Felix Baumgärtner.
Genau, und da gab es dann auch so eine Überschrift, er hat sich im Himmel wohler gefühlt wie auf der Erde.
Ja.
Und das fand ich irgendwie auch interessant, weil es so gibt so Sachen,
Icarus.
Es gibt so Sachen, die mich irgendwie gar nicht... Ja, genau, den hat es dann auch erwischt.
Mhm.
Und es gibt so Sachen, die mich auch nicht so echt nicht so arg reizen. Also ich muss auch nicht ins Weltall.
Guck, dann würdest du nicht zu den 5% der Risikofreudigen zählen.
Ja, wobei ich das mit dem Risiko, also ich bin halt insofern ein Schisser, dass ich will halt nicht mein Leben unnötig aufs Spiel setzen. Und ich finde, ich langweile mich halt nicht genug. Weißt du, ich muss ja immer kennst du den Kabarettist Uli Keuler?
Nee.
Das ist ein schwäbischer Kabarettist, dann gibt es einen so einen Sketch, da sagt er, ja, ich wollte mehr Risiko in mein Leben reinbringen und habe die Handbremse vom Heimtrainer abmontiert. Und das wird mir eigentlich auch oft schon reichen. Also ich finde es immer so krass. Also ich finde es schon fast eine, das sind immer die gleichen Themen, aber das ist schon fast wieder so Richtung Entfremdung. Also wenn man zu sehr entfremdet ist, dann muss man irgendwie so einen Quatsch machen wie rumfliegen. Mhm. Und wenn man einfach sagt, okay, ich habe hier meinen schönen Garten und so und ich habe hier und meine schöne Hütte und ich habe gar keine Zeit für so einen Quatsch, weil ich jetzt gerade irgendwie, wer kümmert sich sonst um meine Ziegen, wenn ich das mache?
Ja.
Und dann komme ich gar nicht auf solche Ideen.
Ja,
und
oder?
Ich habe mal übrigens auf einer Geburtstagsparty vor der Weile, da habe ich mich mit einem Milchbauern drüber unterhalten, dass irgendwie Jazzmusiker und Milchbauern schon viele Gemeinsamkeiten haben.
Nicht nur die Quantenphysik, auch die Milchbauern.
Hey, warum die Quantenphysik?
Da war doch neulich so ein Artikel Quantenphysik und Jazz.
Der war voller Quatsch, der Artikel. Nee, den müssen wir uns streichen. Der hat ja nur einen Satz Jazz und der Typ hatte keine Ahnung von Jazz. Nee, aber bei diesem Milchbauern und dem, also es ging auch so ein bisschen so, dass der nicht in Urlaub geht oder so, weil er irgendwie hier zu tun hat und ich denke, ja, ich auch hier und außerdem die Gesellschaft nimmt es zu wenig wahr und was weiß ich, muss man jetzt auch nicht zu arg ins Detail gehen, aber dass man so mutig ist, weiß ich meine, man kann auch
ist
sagen,
dass das aus einer letztendlich, du hast es Entfremdung genannt oder aus vielleicht auch einer Langeweile rauskommt, dass man das Gefühl hat, die Reize, die ich hier jeden Tag habe, die geben mir nichts mehr.
Ich brauche einen Kick.
Genau, ich brauche einen Kick.
Weil zum Beispiel Bungee-Jump, mich reizt das auch überhaupt gar nicht. Ich denke mir so, mich reizt das eher, keine Ahnung.
Was. Mich tatsächlich auch nicht. Ich würde mich absolut zum Genschisser bekennen.
Zum Genschisser? Okay.
Nee, zu den Menschen, die das Gen.
Ja, das Schisser-Gen hast du.
Genau, das Schisser-Gen.
Ja.
Absolut, ja. Also nicht, dass ich die ganze Zeit auf dem Sofa liegen würde, aber ich denke mir auch, hey, es gibt noch so viel zu tun, es gibt so viele interessante Sachen, ich würde doch nicht mein Leben da irgendwie für so einen blöden Sprung oder sowas aufs Leben setzen.
Ja,
ich glaube auch tatsächlich, dass oft eben aus der Not heraus gehandelt wird. Also entweder arme Leute, die nicht mehr wussten, wie sie ihren Unterhalt verdienen sollten,
die dann
sich eben auf den Schiffen angeheuert haben als Matrosen, oder eben. Aber es gibt, glaube ich, schon so ein paar wirklich waghalsige, und das Wort sagt ja viel, die wagen ihren Hals.
Ja, Reinhard Messner oder so schaut aus.
Also ich weiß, es gibt so ein paar Zugpferde, natürlich Menschen, die dann eben sowas anleiern, so eine Expedition. Oder hier Roald Amundsen, der den Südpol als erster am Südpol war. Und
seitdem,
so.
Da geht es der Menschheit direkt viel besser. Da kam da an und gleich ging es jedem viel besser. Hat man richtig gespürt.
Nach der Entdeckung Amerikas auch. Besonders den armen Indigenen.
Bauern. Ja, den die auch, aber auch den armen Bauern auf der Alp, den ging es auch sofort besser, wo das Land entdeckt wurde. Weil es ein Gefallen
die großen an der, Entdecker.
An der Menschheit. Das hat die Menschheit nach vorne gebracht. Da könnte ich auch schon wieder ein bisschen so halb durchdrehen. Die Menschheit in Anführungszeichen.
Das hat durch den ganzen Äther geschallt.
Ja.
Im letzten Dorf haben wir, hat einer die Antarktis entdeckt. Ich spüre es.
Ja.
Im Weltgeist.
Weil das jetzt.
Ja. Das ist der Hegelsche Weltgeist. Aber ja, ich glaube, es gibt halt so ein paar Leute, die das wirklich eingehen wollen, dieses Risiko. Und dann gibt es so eine Mitläufer, so eine Trittbrettfahrertruppe, vielleicht so, nicht allzu viele, die das eben auch oft aus der Not rausmachen. Aber die allermeisten, die denken sich halt, nö, also passt auch so.
Ja.
Und jetzt ist halt die Frage für mich oft,
aber ich finde,
braucht es das oder profitieren wir dann irgendwann doch davon?
Von diesen Freaks.
Ja, so, aber auch wenn es 500 Jahre später ist.
Ja, aber ich finde
oder ganz das Gegenteil.
Ich finde es aber ein bisschen komplizierter alles noch. Ich bringe jetzt mal wieder den Verkomplizierungsphilosophen rein, weil es ist ja schon so, dass du, nur wenn du so komplett im System bist, also dann brauchst du das, dass du einen Bungee-Jump machst, sag ich mal so. Und dann brauchst du das vielleicht eher, wenn du also nehmen wir mal an, also nur als dummes Beispiel, dass man nur dann Bungee-Jumpt, wenn man
der Bürojob zu langweilig ist.
Genau, der Bürojob zu langweilig. Natürlich gibt es auch, es gibt immer noch andere. Es gibt auch noch welche, die damit irgendwie aufgewachsen sind. Ihr Vater hat es schon immer gemacht. Das gibt es, aber das sind die wenigsten.
Oder die eine To-Do-List im Leben haben.
Ja, genau, die ist vom Orakel auf. Und nehmen wir mal an, es ist so. Dann ist es aber so. Und dann sind sie quasi mutig. Wir haben jetzt, nehmen wir an, einfach. Sorry, aber wir haben jetzt hier so ein Großraumbüro und die haben halt alle den normalsten Weg des geringsten Widerstands gemacht und jetzt ist da einer davon mutig und macht Bungee-Jumping. Genau, dann gibt es aber doch die anderen, die jetzt, also zum Beispiel eine Bekannte von mir, die ist halt bildende Künstlerin und die wird wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, Bungee zu jumpen, weil sie halt in ihrem Atelier sitzt und die ist doch eigentlich viel mutiger. finde ich.
Ja, oder die hat viel mehr wertvolle Dinge, die sie nicht verlieren will.
Ja, aber
oder
sie hat auch schon den nicht normalen Weg eingeschlagen. Ja. Und das ist ja dann auch mutig. Das vielleicht stimmt, ist die Entdeckerin und nicht der Bungee-Jumper. Vielleicht ist die der Typ, der die neue Insel erobert.
Ich glaube, dass diese Entfremdung zur Natur schon ein wichtiger Aspekt ist, weil du hast jetzt Reinhold Messner angesprochen. Ich nehme ihn jetzt einfach als Beispiel. Wir können auch die Südpol-Expedition nehmen. Man begibt sich ja immer in unglaubliches Risiko, weil man eigentlich Naturgewalten ausgeliefert ist.
Ja.
Ein Stück weit. Und ich meine, das hätte auch schief gehen können, wäre halt das Wetter umgeschlagen.
Sein genau Bruder ist gestorben.
Genau. Dann wäre halt auch erfroren oder irgendwo runtergefallen. Ja, klar. Und das ist, glaube ich, was uns modernen Menschen abgeht. Natürlich erkennen wir Risiken und natürlich können wir die sogar besser einschätzen, wahrscheinlich durch neue Messdaten von Satelliten als Menschen vor 2000 Jahren. Aber dieses Prinzip der Hybris ist uns fremd oder den allermeisten, weil wir denken, wir können es halt durch Technik, durch Ausrüstung, durch sonstige Vorkehrungen besser steuern. Mit einem gewissen Restrisiko, also auch Flugzeuge stürzen zu, ich weiß nicht, aber sie sind immer noch sicherer.
10 hoch minus 8, okay. Nächste Stunde.
Aber sie sind immer noch statistisch sicherer als Autofahrten.
Das ist kompliziert.
Okay, aber wir müssen es jetzt nicht ins Detail nehmen. Aber
pro Kilometer ja, pro Bewegung nein.
Na gut, okay, lassen wir es lieber.
Okay, ja.
Aber wir haben halt nicht mehr diese Hybris, weil wir nicht mehr das Gefühl haben, dass wir da quasi die Natur herausfordern oder wie eben vielleicht Menschen früher was Göttliches herausfordern, was wir dann nicht mehr regulieren können.
Wir glauben halt auch irgendwie nicht mehr so an Schicksal und Zufall, sondern es ist halt Beherrschbarkeit bis ins letzte Detail. Also genau. Und ich habe neulich auch, ich bin ja auch so ein Opfer. Übrigens, es gab auch mal diese Liste, so, das war auch irgendwie auf Zeit Online, an was man erkennt, dass man alt ist. Und das war ultra. Komm. Nee, ich fand's ultra witzig.
Listen sind so nervig. Ich lese es nicht mehr. Okay, ja?
Nee, ich fand's richtig witzig.
Ach doch, weil man Adorno zitiert.
Das kann sogar sein. Ja, das kann sogar sein.
Ey, das habe ich dir doch noch geschickt.
Ja, ja, stimmt. Ja, nee, aber da gab es auch so ganz viel, wo ich.
Ich lese es doch, ich muss es zugeben,
Da gab es dann so Sachen, dass man sich völlig überteuerte Fahrradausrüstung kauft oder dass man Siebträgermaschinen. Ja. Nee, dass man Preise für Siebträgermaschinen gerechtfertigt findet, ja, so Sachen. Gut. Und dann gab es noch. Und auf mich hat fast nichts zutroffen, aber jetzt eins trifft jetzt doch ab und zu, dass man aufs Regenradar schaut. Und neulich hat es mich so aufgeregt.
Das mache ich voll oft.
Das ist aber, also das hat neulich so gar nicht funktioniert. Neulich, das war alles so falsch und das hat mich dann nur wütend gemacht, wieder so, dass das falsch ist. Und da hat mir auch mal eine Bekannte hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass irgendwie, ich weiß nicht wer, irgendein Kumpel von ihr hätte, die mussten auf dem Dach oben irgendwas reparieren. Und sie standen da oben auf dem Dach vom Haus und es hat geregnet und dann hat er sein Regenradar aufgemacht, das gesagt hat, dass es gerade nicht regnet. Und da hat er ganz laut geschrien, es regnet nicht, weil er quasi die Wahrheit vom Handy. Und nee, aber ich finde es mit der Hybris ist
das so. Das wäre so, don't look up.
Ja, genau. Aber ich glaube, das mit dem Hybris ist so, wir glauben, es ist kontrollierbar, wir glauben, ich habe jetzt die App, die mich durch den Dschungel führt. Die App sagt mir, dass da jetzt da hinten rechts kein Jaguar auf dem Baum sitzt. Außerdem habe ich eine App, die mir sagt, ich soll das und das machen, dass der Jaguar erst gar nicht kommt. Und es ist alles kontrollierbar.
Oder die sagt halt, oder die Hybris, die wir haben, die wir aber nicht als solche wahrnehmen, sagt halt, na gut, jetzt klappt es noch nicht so ganz mit zum Beispiel Hitze einzudämmen und Fluten und so, aber in 20 Jahren wird die Technologie ja so weit sein, dass es klappt. Ich glaube, ein moderner Mensch, wenn der den Icarus-Mythos hört, dann wird er halt sagen, okay, war ein Versuch wert, ist natürlich...
Das Labor war nicht gut.
Exakt, war tragisches Opfer, ist der Icarus, ist
ja, der Sohn. Der ist ein Held, der ist nämlich für die Wissenschaft gestorben.
Genau,
die Wissenschaft,
ein Pionier der Wissenschaft.
Genau,
und das aber das nächste Mal, Daedalus, mach's doch einfach nicht mit Wachs, sondern mit was anderem und dann wird's schon klappen. So, dann kann man auch höher fliegen. So denkt ja der moderne Mensch. Und der Mythos, der geht ja nicht weiter. Das ist ja auch interessant. Die Menschen vor 2.500 Jahren haben ja nicht weitergedacht und gesagt, naja, könnten wir ja verbessern. Sondern die haben halt das als Beispiel genommen.
Okay.
Als Exempel dafür, dass man eben nicht zu hoch an oder nicht zu nah an die Sonne.
Ich finde, so wie du es gerade gesagt hast, die haben nicht weitergedacht, hört sich fast an, die haben halt nicht weitergedacht, weil die waren dumm.
Nein, also, im Sinne vom heutigen Fortschrittsgedanken.
Du meinst es also, nicht so, weil
man, so. Die haben das dann nicht so interpretiert, ja, da muss man halt die Technik verbessern und dann kommt man schon irgendwann dahin, sondern die haben das sozusagen als Warnung auch ein Stück weit genommen. Leg dich nicht zu sehr mit der Natur an.
Weil mit den Göttern eigentlich.
Ja, ja. Sonst geht es ja wie dem Ikaros.
Okay, aber dann ist ja eigentlich heute, übrigens, das wollte ich vorhin schon sagen, eigentlich vor einer Viertelstunde, dass das Wort Hybris kenne ich. Was lachst du?
Schon vor einer Viertelstunde?
Ja, ungefähr. Dann wollte ich sagen, dass das Wort Hybris ist sehr oft gefallen bei diesen Demonstrationen gegen Stuttgart 21. Da war ich ja
von welcher Seite? Also gegen die Tunnelbauer?
Ja,
gegen
genau.
Die Deutsche Bahn sozusagen.
Ja, und da gab es aber auch, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie sie es gemeint haben, aber es gibt auch eine Hybris so, es kann ja auch, man kann als Hybris ja auch verstehen, wenn jemand versucht, im System sich um die durchzumogeln und ich denke so, wow, ich komme jetzt, ich bin voll klug und ich schaff's einfach ich und gar nicht so wir als Menschheit oder als Gruppe, sag ich mal, sondern ich schaff's mit witzigen Tricks, schaffe ich es hier zu betrügen und da zu betrügen und da zu betrügen und nachher bin ich Chef von dem Laden. Mhm. Das ist ja auch eine Art Hybris. Und dann irgendwann stehst du auf einer Liste von irgendwelchen Epstein-Dokumenten drauf und es geht vielleicht doch nicht gut. Könnte ja sein. Also mal schauen, was dabei rauskommt. Aber so die Hybris auch, das ist auch eine Hybris. Ja. Ich kann alle an der Nase herumführen und keiner merkt, dass
ja.
ich weiß nicht,
ja, oder andere Beispiele, also du hast vorher gefragt, was glauben wir heute noch? Vielleicht glauben wir an andere Dinge. Ich glaube, dass viele Leute zum Beispiel an, ich nenne es jetzt einfach ganz platt, die Macht des Geldes glauben. Und tatsächlich ist ja auch statistisch belegt, dass immer mehr Menschen in Aktien investieren. Und okay. Es gibt natürlich Experten an den Aktienmärkten, die eben natürlich auch darauf spekulieren, dass es Crashs gibt. Also ganz 2008, 2009, als diese große Krise da war mit den Lehman Brothers, dieser Bank, da haben auch ganz wenige darauf getippt, dass die Märkte zusammenbrechen. Aber es gibt auch immer wieder Spekulanten, die eben auf die zum Beispiel schlechte Ernten spekulieren und wenn der Weizenpreis dann sinkt global, dass dann eben hier und da wieder was. Ich finde auch, das ist eine gewisse Hybris, dass man eben immer denkt, man sagt zwar, ja, irgendwann kommt der nächste Crash, aber solange er nicht kommt, kann ich quasi noch was rausziehen und kann da irgendwie individuellen Profit rausholen.
Okay,
das ist ja auch wieder ein Stück weit mit diesem Freiheitsgedanken verbunden. Ich habe dann das Maximum rausgeholt, in der Hoffnung, dass es halt nicht schief geht.
Okay, also ich finde es mit auf die Ernte spekulieren, ich glaube, es gibt noch schlimmere Sachen.
Weil
bei der Ernte hast du ja selber gar keinen, also ja nicht so, ich spekuliere auf den Ernteausfall und sorge dann dafür, dass die Ernte ausfällt. Es gibt ja, du kannst auf andere Sachen spekulieren, wo du selber sogar noch ein bisschen beeinflusst, dass die Immobilienblase platzt oder so, keine Ahnung, indem du wie auch immer handelst, dann wirst du selber. Aber ich wollte das nochmal sagen mit dem, wenn wir jetzt, also ich hätte ja vorhin schon gefragt, wer sind denn unsere heutigen Götter? Und wenn es jetzt so ist, dass die Götter quasi dann uns bestrafen für unsere Hybris, dann bleibt da eigentlich schon nur die Natur.
Also was wäre das dann zum Beispiel?
So ein Tsunami oder ein Hurricane oder ein Erdbeben.
Ja.
Wir hatten zum Beispiel, das ist ein typisches Beispiel mit Hybris, finde ich, dass wir bauen immer, also zum Beispiel, da gab es ja diesen großen Tsunami, 2003 oder wann war der? Der in Südostasien.
Ich glaube 2004, kurz vor Weihnachten.
Das war kurz vor Weihnachten, ja.
Das Nein, es war auch. 2004.
Und da gab es auf jeden Fall, da gab es so ein Buch von Naomi Klein, die Schockstrategie, kennst du es zufällig?
Nee.
Das ist ziemlich geniales Buch und da beschreibt sie halt so ein bisschen so, dass durch irgendwelche schlimmen Ereignisse die Menschen erstmal schockiert sind und handlungsunfähig sind und dann jeden Quatsch machen und später merken sie, oh, war gar nicht so klug. Und ihr Beispiel war, dass nach dem Tsunami haben irgendwelche amerikanischen Firmen das Land an der Küste aufgekauft und haben gesagt, ihr könnt nicht mehr wohnen, ist viel zu gefährlich. Hier kann man nicht wohnen. Und dann haben sie das, hier kann man nicht wohnen. Viel zu gefährlich, Tsunami. Mhm. Die haben das dann schnell gekauft zu billigen Preisen und haben da Luxus-Hotels hinbaut.
Ja, aber auch das ist ja eine gewisse Hybris schon wieder. Zu meinen, dass das dann so funktioniert und dass man.
Was damit, hat ja funktioniert?
Ja, gut. Mittelfristig vielleicht, aber auf Dauer. Ja, ich meine, damit veränderst du ja auch, also du vertreibst Leute, die da gewohnt haben. Du machst ihnen Angst. Du veränderst ja auch die Gesellschaft. Ja? Also alles, was du tust, hast ja auch gewisse Auswirkungen. Und natürlich ist da jetzt der private Profit steht da im Vordergrund. Aber die Hybris besteht eben darin, dass man dadurch auch der Gesellschaft, den Menschen, Schäden zufügt, die sie aus Angst heraus jetzt erstmal eingehen, aber vielleicht dann langfristig soziale Ungleichheiten nach sich ziehen.
Ja, okay.
In der Hoffnung, dass das halt irgendwie funktioniert und dass sich schon wieder alles ins Lot kriegen wird.
Ja,
aber auch das kann man ja nicht beliebig auf die Spitze treiben.
Mir fällt da übrigens noch ein, genau, das habe ich auch noch mir überlegt gehabt. Also ich habe eigentlich eher gemeint auch, dass man, ja, zum Beispiel das Andreas Stadt, dass man auch am Vesuv da hochbaut irgendwie und man
ja, ja.
Und dabei ist so, ich glaube, das finde ich auch so abartig. Ich habe mal gelesen, dass das Frühwarnsystem, dass der Vesuv ausbricht. Wenn alles perfekt läuft, dann schaffen sie es vielleicht eine Woche im Voraus zu sagen. Ganz vielleicht so. Mehr nicht.
Ja.
Und es gibt Evakuierungspläne von Neapel, die brauchen 2 Wochen, dass Neapel evakuiert ist. Das ist völlig verrückt. Und die bauen da trotzdem hoch. Und
die werden wahrscheinlich nicht so funktionieren.
Nee, das auch nicht. Und warum bauen die am Vesuv hoch?
Oder weil es landgünstig ist?
Nee. Da hat es auch, bei so Vulkangegend hat es halt sehr fruchtbare Böden auch. Und dann baust du da und da hast du natürlich noch schöne Aussicht und super. Und dann kommt halt irgendwann doch der Vulkanausbruch. Das andere ist auch so, ich denke halt gerade Aquila in Italien, das ist ein krasses Erdbeben. Und man baut halt immer, also das passiert ja schon immer noch so. Und
es gab ja nach diesem Tsunami.
Und man baut auch zum Beispiel an den Fluss hin. Also jetzt gerade auch, jetzt gerade habe ich gelesen, das Wetterdienst warnt davor, dass es ähnlich wie im Ahrtal solche heftigen Regenergüsse gibt. Und wir begradigen die Flüsse und dann gibt es kein natürliches Überlaufgebiet mehr und auf einmal regnet es ohne Ende und dann, in Texas, es war dann in Texas, wo war es, irgendwo in Amerika?
Ja, ich glaube in Texas.
Was, wo dann so völlig krass da in 45 Minuten 8 Meter hochgestiegen ist. Und an was liegt es? Also wir wollen natürlich den Campingplatz direkt am Fluss bauen und wir sehen auch die Natur nicht mehr so als Bedrohung. Wir zum Beispiel früher, das ist ja auch interessant.
Aber das heißt auch im Mythos, er hat die Natur erkannt, der Daedalus.
Ja, okay, aber da haben wir es wieder, wir haben es ja verkannt.
Ja, aber erzähl erst mal.
Nee, also ich habe auch vor kurzem gelesen, irgendwie so, dass es, heutzutage gehen wir gerne in den Wald, um uns erholen. Früher hatten die Menschen Angst vorm Wald.
Mhm.
Also ich gehe auch sehr gerne in den Wald.
Genau, ganz viele Märchen von den Brüdern Grimm,
ja,
die spielen im
böse
Wald.
Böse Wolf.
Genau, das ist im Wald, weil der ist dunkel und tief und unbekannt und da muss man sich in Acht nehmen.
Ja.
Ja.
Und das ist so, und wir haben ein bisschen die Angst vor der Natur verloren und wir bauen dann direkt an den Fluss, bauen wir vor allem so Feriending, weil die Leute, die dann in Urlaub hingehen, die sind ja auch nur kurz da und dann, deswegen haben sie da eh keinen Zugang dazu. Und wahrscheinlich würden Einheimische immer sagen, hey, ihr seid völlig bescheuert hier direkt am Meer, viel zu gefährlich oder am Fluss. Und
ich meine, die Frage ist halt, diese Hybris, die hätte man ja auch vermeiden können in dem Fall. Daedalus ist ja durchgekommen im Mythos. Also nur der Ikarus, weil er eben dann zu
jung und unerfahren ist, zu pubertär.
Und da kommt übrigens noch ein anderer Aspekt,
den
ich nur mal kurz anschneiden will. Also ich glaube, man kann den Mythos auch so lesen, dass man ihn als Vater-Sohn- oder Eltern-Kinder-Mythos oder Erzählung begreift und eben auch die Frage, wie gehen auch vielleicht Eltern mit ihren Kindern um, wie ist Erziehung gedacht, dass eben diese Warnungen bei einem Jugendlichen in der Regel halt nicht viel bringen, aber was erlaube ich meinen Kindern auch oder was erlaube ich ihnen nicht? Also es ist ja wieder diese jugendliche Hybris, dieser jugendliche Übermut, also der da auch durchkommt.
Ah,
das hätte natürlich auch an den Erwachsenen passieren können, aber in dem Fall ist es eben der junge Sohn
Ikarus. Aber was er da machen soll, entweder hätten sie dann in Gefangenschaft leben müssen oder er hätte ihn mit einer Schnur festhalten müssen an der Leine.
Ja, zum Beispiel.
Oder weil vorgelebt hat es ja, also ist ja schon irgendwie schwierig.
Also Vater hat alles richtig gemacht, Sohn hat sich halt falsch entschieden und das war dann ein tragischer Unglücksfall. So könnte man es.
Also ich würde sagen, wahrscheinlich hat der Vater davor in der Erziehung schon ein paar Sachen falsch gemacht, sonst wäre der Sohn gar nicht auf diese Ideen kommen, keine Ahnung.
Ja.
Nee, aber es passt aber auch ein bisschen zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass diese einheimischen Menschen, die da eben an diesem Fluss oder an dieser Küste wohnen, die würden oft nicht auf die Idee kommen, da jetzt ein Hotel hinzubauen, weil sie sagen, es ist für viel zu gefährlich.
Auch für unsere Kinder später.
Ja,
die bauen da einfach nicht.
Ja, und der Tourist denkt sich halt, ach, ist doch voll schön hier, ist für Instagram, ist ja egal. Also ich möchte jetzt hier ein schönes Foto und also das passt ja ein bisschen, finde ich, dass wenn man auf die Einheimischen hören würde, es gibt ja so Geschichten, so dass dann die Europäer kommen und völlig dumm sind und dass die Eingeborenen, ist ein dummes Wort, die Anwohner dann halt sagen, ihr seid völlig bescheuert, auf den Berg hochzulaufen. Das macht man halt.
Mhm.
Also gerade so im Himalaya aus. So, das dann.
Ja.
Okay.
Ja, stimmt, weil du vorher den Reinhold Messner genannt hast. Also auch das, Himalaya heißt ja das Dach der Welt.
Ja, okay, stimmt.
In der, ich weiß gar nicht, was für eine Sprache es ist, aus Nepal. Und auch da kommst du als Normalsterblicher eigentlich nicht ohne Sauerstoffgerät hoch. Also da brauchst du auch eine gewisse Technik und auch dann ist es schwierig. Da haben wir auch wieder diesen Höhenunterschied wie bei Icarus.
Ja, das ist auch noch interessant.
Und dass das jetzt zu so einem Massentourismus verkommen ist. Also man anscheinend muss man ja mittlerweile bei Mount Everest anstehen, bevor man auf den Gipfel will, ja, weil da so viele Leute sind. Diese Basislager sind komplett überfüllt und zum Teil ist auch der Weg mit Leichen gesäumt, liest man immer wieder.
Da gab es auch diesen Green Boot. Das gab sogar so eine Beschreibung, dass man bei dem grünen Stiefeln soll man links abbiegen, weil da war eine Leiche mit grünen Stiefeln und der war aber irgendwann nicht mehr da.
Aber, okay.
Ja.
Ach krass.
Ja, dann,
das sind dann
völlig, also es ist echt abartig. Es gibt übrigens im Himalaya, oder ist es, wie heißt das Gebirge nördlich davon, da gibt es einen Gipfel, wo noch nie einer drauf war. Und das ist so der heilige Berg des Buddhismus.
Und weil da keiner hoch darf?
Ja, genau.
Aber das ist doch der Anreiz dann für gerade diese risikofreudigen Menschen, irgendwann hochzugehen.
Ja, aber irgendwie, da war scheinbar wirklich noch nie jemand drauf. Also da kriegst du keine Genehmigung und ich weiß es auch nicht. Aber ich finde es noch interessant, dass im Prinzip wird der Icarus durch die Sonne bestraft.
Ja.
Und also das ist ja okay, jetzt kann die Sonne gleichzeitig mit irgendeinem Gott sein, aber die Sonne steht so ein bisschen für die, vielleicht dann auch die Natur.
Ja, oder halt den Sonnengott Helios, wobei der da nicht explizit so genannt wird oder keine aktive Rolle einnimmt, außer eben durch die Wärme. Beziehungsweise der Daedalus hat es ja schon antizipiert und gesagt, geh nicht zu nah an die Sonne, weil die ist heiß und da wird es gefährlich.
Okay, aber jetzt trotzdem nochmal auch für uns heute, was ist jetzt unsere Hybris? Also wenn wir jetzt nochmal diesen unsäglichen Begriff Menschheit verwenden, ist es schon so, dass wir...
Also ich würde... Ja.
Dass wir zu wenig auf die Natur... Also ich finde eigentlich schon, die Hybris ist ja schon einfach die, dass man im Januar Erdbeeren kaufen kann.
Ja, das stimmt.
Die nach nichts schmecken.
Ja.
Aber wir sind ja im 21. Jahrhundert und da muss das gehen, weil Fortschritt und ich habe...
Es muss halt immer im Supermarkt alles da sein.
Ja, außer Mangold und Rhabarber. Das gibt es tatsächlich nicht immer.
Weil das den Leuten nicht so schmeckt.
Nee, also irgendwie, es gibt...
Nee, ist doch so, weil da ist keine Nachfrage.
Ja, okay, vielleicht auch. Ich hab wirklich mal irgendwo gelesen, dass Rhabarber ist eine der letzten Sachen, die es einfach nicht das ganze Jahr gibt. Sonst gibt es ja wirklich Erdbeeren.
Kannst du immer kaufen. Wer will denn Rhabarber? Ganz viele Leute mögen, glaube ich, keinen Rhabarber.
Ja, okay.
Es ist eine Sache, weil... Alles, was man herstellen kann, was gekauft wird, sagen wir so, das ist das ganze Jahr verfügbar.
Ja, ich frage mich dann schon auch, ob das ist schon auch ein ganz großes Thema, ob wir brauchen das alles, weil wir irgendwie halt auch entfremdet sind und das ist dann so wieder das Kreativ, sag ich mal so, wir kriegen es dafür, okay, ich habe ja zwar ich bin entfremdet, ich bin von der Natur entfremdet, ich spüre, dass irgendwas falsch ist, aber es gibt immer Erdbeeren, also ist alles gut. Ich arbeite meinen Job, den ich nicht mag, 8 Stunden am Tag, damit ich im Januar Erdbeeren kaufen kann, also, weil es für die Menschheit irgendwie gut ist.
Also sind doch wieder der Großteil der Menschheit, die nicht risikobereit sind und auf der Couch liegen, schuld, weil die brauchen dann irgendwie schuld. Oder dafür verantwortlich, weil die dann im Winter halt noch ihr leckeres Essen haben wollen.
Ihr leckeres Essen, die Erdbeeren, die nach nichts schmecken.
Ja,
ja, okay.
Irgendwas gibt es ihnen ja.
Ich meine bloß, was ist, und die Hybris ist schon so, also ich glaube, die ist eigentlich auch im politischen Sinne eher, dass man halt einfach, ich weiß es nicht, dass man irgendwo expandiert, dass man irgendwo Sachen baut, wo man eigentlich einfach die Natur in Ruhe lassen sollte, dass man nicht in dieses Naturschutzgebiet Fracking machen sollte oder sowas, dass man nicht da irgendwie Kohle aus dem Boden rausholen sollte. Irgendwie
oder
so Sachen.
Auch Atomkraft, die ja per se erstmal gut ist, nur wo lagert man den Endmüll?
Ja, genau. Und
man weiß, dass er auch noch in 1 Million Jahre da rumstrahlen wird.
Ja.
Ich glaube, der Mythos zeigt einfach, dass der Wunsch von Menschen da ist, menschliche Grenzen zu überschreiten.
Okay, Herakles wieder.
Ja, wobei Herakles ist ein Halbgott und hier sind es wirklich Menschen.
Ist
und gleichzeitig, wagt der Mensch dann halt zu viel. Beziehungsweise es ist eine sehr dünne Grenze zwischen, was kann ich gerade noch erreichen als Mensch, um versuchen irgendwie in höhere Sphären zu kommen, nenne ich es jetzt mal ganz platt, aber ich muss da noch aufpassen, dass ich eben nicht zu weit gehe oder nicht dann eben beim Green Boot rechts abbiege, sondern halt links abbiege, weil wenn ich das vergesse, dann wird mein Wunsch nach Höherem sehr schnell zu einem Schicksal nach Tieferem.
Ja, aber
dann geht's halt bergab und dann habe ich verloren.
Das Interessante ist schon, es gibt wahrscheinlich schon Menschen, in denen das mehr drin ist. Dieses, dieses Entdeckertum, dieses Abenteuer. Ich meine, ich stehe auch auf, es gibt auch das Begriff Mikroabenteuer, finde ich auch ein witziges Wort. Mikroabenteuer ist, wenn du...
das kann auch nur unsere Gesellschaft erfinden.
Ja, ist unglaublich. Wenn du halt auf deiner Hängematte auf deinem eigenen Balkon pinnst. Das ist ein Mikro...
nachts draußen.
Ja, oder okay. Von mir in deinem Garten, das ist schon ein Mikroabenteuer.
Okay, oder eine Nachtwanderung machen.
Ja, so. Genau. Also auf so Sachen, das mache ich ja teilweise auch, so Mikroabenteuer. Also, aber... ja, es ist scheinbar... Nee, also in manchen Menschen ist es von vornherein drin, aber ich glaube schon auch, dass es durch die Gesellschaft, in der wir irgendwie leben, das führt irgendwie dazu, dass man... als Ausgleich, sag ich mal, das ist auch so eine Art Eskapismus-Abenteuer. Mhm. Also ich finde, also die ganze Lehrer, die in sofort, wenn Ferien sind, sofort nach Marokko fliegen, um zu surfen, das ist für mich so...
Da fährst du im Hippiebus hin. Da gibt es so ein Lied von Götz Wiedmann, im Hippiebus nach Marrakesch.
Okay. Ja, okay, aber ich glaube...
Dann gehen wir mal in unser Mikroabenteuer. Was machen wir denn heute?
Wir machen jetzt das Mikroabenteuer-Bohnenviertelfest und schauen, ob wir da etwas zum Essen finden.
Vielleicht leckere Falafel oder sowas.
Mal schauen.